Also, wir gehen auf Karfreitag zu und daher möchte ich mit euch vielleicht mal in einer etwas anderen Art und Weise und eben auch aus den genannten Gründen diese Predigt anders füllen und mit euch ganz intensiv auf Jesus schauen. Wir wollen Bibeltexte lesen und ich bitte euch, nicht einzuschlafen, sondern auch mal eure Gedanken spazieren gehen zu lassen. Nicht irgendwo hin, sondern auf Jesus zu. Weil das ist das Einzige, was uns in dieser Situation, egal welche Gemeinde, egal welcher Landesverband, helfen kann. Der Blick auf Jesus. Und ihr habt eine große Verantwortung als selbstständige Ortsgemeinde, ihr seid eigenverantwortlich. Und euer Zeugnis ist das Entscheidende und euer Blick auf das, was Jesus getan hat, ist das Wichtige. Wir wollen uns jetzt nicht nur tageweise, sondern einfach geistlich, gedanklich dem Kreuz nähern. Und das ist auch mein Wunsch für diese Passionszeit. Und das, wie gesagt, breitet sich schon auch ein in diese Schechina-Herrlichkeit. Gedanken von letzter Woche. Johannes 17 ist also nur der erste Teil des hohenpriesterlichen Gebetes. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das haben wir heute schon gesungen. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Für das nachösterliche Dasein nahmen die Jünger das mit, was sie selbst von unserem Herrn Jesus Christus gehört hatten. Sie hatten keine Bibel, sie hatten nicht die Offenbarung, sie hatten das, was sie von Christus gehört hatten. Das, was sie dann später auch aufgeschrieben haben, damit auch wir es haben. Und das finden wir nun in diesen wertvollen Zeilen unseres Herrn Jesus Christus. Es gehört dazu, ist eins der wenigen Gebete, die uns im Wort erhalten geblieben sind. Und dieses Gespräch zwischen Gott und Jesus Christus ist das Letzte vor seiner Kreuzigung. Und das ist gleichzeitig ein Höhepunkt im irdischen Gebetsleben Jesu. Wenn wir in den Evangelien nachschauen, finden wir oft die Bemerkung, dass Jesus betete, aber nur wenige Gebetsinhalte sind uns so niedergeschrieben worden. Und schon allein daraus ergibt sich die Wichtigkeit dieses übermittelten Gebetes. Dieses Gebet unseres Herrn beinhaltet sehr viel Trost und auch sehr viel Erkenntnis über uns, über das, was uns eigentlich bewegen sollte. Und ich glaube, dass es der Grund ist, warum wir dieses Gebet im Wort Gottes nachlesen können. Und mit diesem Gebet schließt Jesus sein Wirken in der Öffentlichkeit ja dann ab. Er war Lehrer, Meister, Rabbi, Wundertäter und wie die Menschen ihn auch immer genannt haben. Aber nach diesem Gebet erträgt Jesus nur noch Schläge, Verachtung, Drangsal und den Tod am Kreuz. Bereits im ersten Vers werden wir von der Gebetshaltung unseres Herrn und nicht zum ersten Mal nicht nur angerührt, sondern auch an unsere Haltung beim Beten erinnert. Das ist nicht nur körperlich gemeint. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel. Also nicht, dass wir beim Beten zukünftig alle an die Decke starren sollten. Aber Jesus demonstriert hier etwas mit der Körperhaltung. Wir haben heute Morgen schon gehört, dass viele Menschen Probleme haben mit dem dreieinigen Gott. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen Bezug darauf genommen. Aber hier wird in ganz besonderer Weise die Beziehung zwischen Vater und Sohn dargestellt. Ihm ist es wichtig, dass er mit Gott auch vor dem letzten Schritt in Verbindung bleibt. Wir schauen ja gerne herunter, besonders auf andere. Und wir schauen auch gern zurück, besonders wenn es um uns geht oder um unsere Taten geht. Aufschauen bedeutet hingegen nach vorn und nach oben schauen. Wenn ich aufschaue, dann stelle ich mich gleichzeitig unter etwas, sich unter den Thron und unter den Willen Gottes stellen. Hatte Jesus das nötig? Jesus tat das, als Gottes Sohn der Mensch geworden war und nun am Kreuz nach dem Willen Gottes für uns starb. Er hat sich dahin gegeben. Wir sagen das so sehr rasch. Jesus war gehorsam bis in den Tod. Aber wenn es um den alltäglichen und bei weitem nicht tödlichen Gehorsam geht, den wir leisten sollten, Kolosser 3, Vers 14. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn das der Maßstab wäre für die Aufnahme in den Himmel, würde ich glatt durchfallen. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken. Jesus verlangte von seinen Jüngern, wachet. Und die Jünger schliefen ein. Jesus verlangt Gleiches auch von uns. Schlafen wir? Beim Aufschauen zum Vater schließt Jesus seinen Weg auf dieser Erde ab und beginnt seinen Weg ans Kreuz. Drei wesentliche Inhalte kann man in diesem Gebet erkennen. Jesus betet für sich, für die Jünger und für die Gläubigen der künftigen Zeit. Außerdem finden wir neben den Gebeten eindeutige Hinweise darauf, was Jesus uns gegeben hat und was uns dienlich sei. Wir denken ja heute nur über diesen ersten Teil des hohepriesterlichen Gebetes nach. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Auf den ersten Blick mag dieser Satz ja so ein klein wenig verwirren. Er klingt ja fast so, na, wie du mir, so ich dir, und die anderen haben auch noch was davon. Wir lesen hier auch wieder dieses Wort verherrlichen. Was das Wort bedeutet, was in diesem Wort alles drinsteckt, haben wir ja in der letzten Woche bedacht. Etwas von dem Herrn wird sichtbar. Man hat quasi bei der Verherrlichung eine real existierende göttliche Kraftwirkung vor sich. Und dann muss ich darüber nachdenken, was Menschen wohl meinen, wenn sie über ein anderes Verständnis nachdenken, was Taufe, Mitgliedschaft und offene Mitgliedschaft und eine eng geführte Bekehrungsverständnis-Theologie anprangern. Das waren alles Begriffe von gestern. Es kann niemand von uns Menschen verherrlicht werden, sondern Gott kann sich in oder an uns verherrlichen. Und wir können seinen Namen verherrlichen, also ehren und anbeten und damit demonstrieren, dass Gott eben Gott ist. Verherrlichung ist also Offenbarung und gleichzeitig Realisierung des Willen Gottes, Wirkung Gottes und Ehrung Gottes. Also mich stört's nicht, du kannst gerne bleiben. Wir nehmen mal Philipper 2. Da lesen wir, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Hier lesen wir die Verherrlichung Jesu, hoch erhoben, ein Name über alle Namen. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes. Und ich habe mitunter das Gefühl, nicht nur gestern gehabt, aber schon auch früher, dass wir darauf bedacht sind, unsere Fälle zu sichern und es eigentlich nur um unsere Ehre geht und nicht um die Ehre des Herrn. Eines wird durch diese Satzkonstruktion auch deutlich: Verherrliche den Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Der Mittelpunkt des Geschehens ist Jesus. Nur an seiner Verherrlichung, also dem Sichtbarwerden Gottes Willen an ihm und seiner Treue bis in den Kreuzestod zur Ehre dessen, der ihn gesandt hat, also Gott selbst. Nur an seine Verherrlichung ist alles geknüpft, was wir mit Erlösung, Heil und Ewigkeit gleichsetzen und doch nur ein Stückchen umreißen können. Wenn wir uns nicht christozentrisch ausrichten, dann haben wir uns selber hingerichtet, weil wir uns dann auf uns selbst verlassen müssen. Und da kommt nichts bei raus, da kommt nichts rüber am Ende des Tages. Beim Nachdenken daran wurde ich auch an das Passamal erinnert. Ist ein bisschen klein, aber ich lese auch vor. In 2. Mose lesen wir: Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an beide Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa an Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden, und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es, und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern wenden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Das Blut des Lammes rettet. Nichts anderes, nicht mehr, nicht weniger. Haben wir das Blut des Lammes an unseren Türpfosten? Ist in unserem Haus das Blut an den Türpfosten? Ich musste es gestern ertragen, dass eine völlig unwissenschaftliche Studie dazu genutzt wurde, uns mit kirchlichem Gedankengut nicht nur auseinanderzusetzen, sondern daraus auch noch Thesen für Gemeindearbeit zu ziehen. Es ging nicht um Jesus. Wir haben nicht ein einziges Mal gestern unsere Bibel auspacken müssen. Nicht ein einziges Mal. Auch wenn da viel Geschäftlichkeit ist. Aber der ganze Vormittag wäre da gewesen, um genau da geistliche Impulse zu setzen. Johannes 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ich frage mich manchmal, warum wir das alles so kompliziert dann so mit Methodik und was weiß ich nicht alles noch umgarnen, wenn es doch eigentlich alles klar ist. Gott lässt sich wegen uns und für uns ans Kreuz nageln. Die Verherrlichung Jesu ist gleichbedeutend mit dem Tod Jesu am Kreuz, und sie ist die Verherrlichung in sich, weil sie gleichzeitig die Grundlage unserer Heilsgewissheit ist. Ich verstehe manchmal auch nicht, wie Menschen auf die Idee kommen, dass sie sich ganz gut fühlen. Und da wird es sicherlich auch einen Gott geben. Und ich arbeite auch gerne in irgendeiner Gemeinde mit. Aber das reicht nicht. Die Verherrlichung Jesu ist Bestandteil des Erlösungsplanes Gottes zur Überwindung unserer Gottlosigkeit, weil alles andere, was nicht darauf bezogen ist, ist egozentrik. Jesus betete, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Also komplementär. Das ist stimmig. Das ist die Logik der Heilsgewissheit. Und ich bin zutiefst betroffen, dass wir genau an dieser Logik herumdeuteln und Fragezeichen stellen. Gott ist der Herr seiner Schöpfung, er ist Herr des Lebens. Er selbst ist es, der die widerspenstige und eigenwillige Krone der Schöpfung Mensch retten kann Und er tut es. Das ewige Leben ist das, was nach der Gottlosigkeit steht, was Gott mit uns vorhat, was Gott mit uns beginnen will. Matthäus 11 lesen wir: Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Gibt es freiwilligen Gehorsam? Jesus war gehorsam, und das aus Liebe, also freiwillig. Und Jesus geht weiter, er hält uns fest. In Johannes 10, Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ja bitte, warum gibt es Menschen, die dann eben sagen, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht brauche ich doch ein bisschen mehr von mir selbst. Jesus, kann ich nicht so mal das Steuer über mein Leben übernehmen? Wir haben hier die Zusage eines sicheren Hineinbringens in die Ewigkeit durch Jesus selbst. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wenn wir über ewiges Leben nachdenken, dann haben wir manchmal unsere Schwierigkeiten, anderen Menschen, insbesondere Nichtchristen, zu erklären, was das ist. Während wir für ewig schlicht, einfach und schnörkellos für immer einsetzen, haben wir mit dem Begriff Leben ja schon mehr Schwierigkeiten. Ewig meint vor allem das Leben nach dem Tod, also in der nächsten Zeit. Die Schrift lässt sowohl im Alten als auch im Neuen Testament keinen Zweifel daran, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Und es geht bei dieser Wortkonstruktion ewiges Leben in erster Linie nicht um die Zeitebene, was ist Zeit schon aus göttlicher Sicht. Es geht um die qualitative Ebene, vielmehr um die göttliche Qualität, wenn wir über ewiges Leben sprechen, welche das Neue Testament meint. Und da gibt es sicher die diesseitige und die jenseitige Dimension. Diesseits in der wortwörtlichen und in der Schrift erfahrbaren Erkenntnis unseres Herrn. Ich habe dich erkannt. In Johannes 5 lesen wir: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ich sehe da keinen Diskussionsbedarf für Mitgliedschaften. Und vollkommen heilig und herrlich jenseits, wenn wir Jesus sehen, dann brauchen wir nichts mehr anderes. Denkt an das Passahlamm, das rettet. Oder wir lesen in Offenbarung 21 über das neue Jerusalem. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Zelt, Zelten, Skenai, Shechina. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Also die Verherrlichung, die Sichtbarwerdung dessen, was Gott versprochen hat. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und ich gebe zu, ich habe einen Lieblingsvers, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und später noch: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr, und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Kein Licht, keine Steckdose. Es ist alles klar und deutlich. Und das ist für mich so zum Bild geworden. Nicht, dass wir hier irdische Verhältnisse, himmlische Verhältnisse auf Erdenzeiten projizieren wollten. Aber ich habe so das Gefühl, wenn wir mehr daran setzen würden, diese Klarheit in unseren Gemeinden, auch in unserem persönlichen Leben. Ich habe in den letzten Wochen sehr viele seelsorgerliche Gespräche führen müssen, wo ich gedacht habe, was ist da eigentlich so schiefgelaufen? Und genau das ist es. Wenn wir versuchen, die Klarheit dessen, was uns in der Schrift begegnet, einfach mal in uns hineinleuchten zu lassen und auch mit derselben Klarheit leben und auch mit derselben Klarheit in der Gemeinde sind, dann bedürfen wir gar keiner Hilfsmittel mehr wie Beratung und Diskussion und Überlegungen und wie machen wir das alles und dieses und jenes. Das kommt alles dann, wenn wir anfangen, von seiner Herrlichkeit, von seinem Lichtglanz nicht mehr profitieren zu wollen, weil wir denken, wir können es besser. Das ist für mich so ein Bild geworden auch. Und jetzt wird eben auch dieser dritte Vers in dem Gebet verständlicher. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es gibt einen Liedtext, der genau das berichtet. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Wort erkennen mag ein wenig für Unruhe sorgen, klingt es doch mehr so wie eine von uns ausgehende Aktivität, also etwas, was wir selber erreichen könnten. Und wenn ich diesen Vers falsch auslege, dann lande ich als Anhänger des sogenannten Gnostizismus in den Reihen von verirrten Philosophen und vertraue darauf, dass der Mensch sich durch Erkenntnis, vermischt mit so ein bisschen Spiritualität, selbst erlösen kann. Davon haben wir ja einige kennengelernt. Nein, die Lösung muss eine andere sein. Grund für dieses mögliche Fehlverständnis ist die Begrenztheit unseres Sprachverständnisses. Erkennen bedeutet auch wissen, kennen oder anerkennen. Wir finden einige Beispiele dafür in der Bibel, dass es hier nicht um das Erringen einer Erkenntnis durch menschliches Tun geht, sondern dass es eben auch anders geht. 1. Samuel 3, Vers 7. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Oder Psalm 46, Vers 11, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Oder Psalm 83, damit sie erkennen, dass du allein der Höchste bist. Erkennt, dass Gott der Herr ist. Und Jesaja, da wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Und Jeremia ab 9,22, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Doppelpunkt, Einsicht zu haben und mich zu erkennen oder eben anzuerkennen, dass ich der Herr bin. Das ist Erkenntnis, das ist Weisheit. Da finden wir nichts von, du musst das und das und das tun, dann wirst du erkennen. Halten wir fest, nicht unser Intelligenzquotient, sondern das Eingestehen unserer Sündhaftigkeit im Lichte Gottes Ordnungen, das Auslöschen dieser durch die Kreuzestat Jesu und die Akzeptanz Gottes als den einzigen und wahren Gott bedeutet, Gott zu erkennen. Das setzt natürlich voraus, dass ich mich in die Gegenwart Gottes begebe und sein Wort lese und sein Geist mein Herz bewegen wird. Aber Erkenntnis bedeutet dann darum wissen. Das ist keine Mathematik, die man erlernen kann. Auch wenn wir wissen, darüber haben wir gestern schon gesprochen, dass 2 plus 2 gleich 4 ist. Aber wenn dann jemand kommt und uns vormacht, die Rechnung stimmt ja, aber woher weißt du eigentlich, dass 2 wirklich 2 ist? Ist das nicht so etwas zwischen 1 und 3? Und wenn das so ist, dann stimmt deine Rechnung schon nicht mehr. Sollte Gott gesagt haben? Das kommt uns bekannt vor. Und wenn wir nicht festhalten an diesen Dingen, wenn wir uns nicht darauf gründen, dann stellen wir alles in Frage. In Vers 4 lesen wir: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Damit bekundet der Sohn gegenüber dem Vater, dass die Zeit gekommen sei, weil der Sohn alles getan und gesagt hatte, was er im Auftrag des Vaters sagen sollte. Und in einem Nebensatz sagt Jesus etwas über die geretteten Sünder, über tausende satter Menschen, über viele körperlich und seelisch Geheilte. Wir hätten wahrscheinlich viel mehr Aufhebens darum gemacht, wenn es darum ginge, Bericht zu erstatten. Jesus sagt schlicht: Das Werk, das du mir aufgetragen hast, habe ich getan. Jetzt ist die Stunde gekommen. Selbst in diesem Satz strahlt diese Einheit von Vater und Sohn hervor. Da liegt eine mit Menschenworten nicht zu beschreibende Einigkeit zwischen Vater und Sohn. Mit dem 5. Vers schließt Jesu das Gebet für sich ab und schaut dabei über das Kreuz hinweg oder hindurch auf dieses Danach. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es ist keine Bitte um Gnade oder um eine gute Entscheidung des Vaters, so nach dem Motto, nehme ich an oder nehme ich nicht an. Wir wissen, was dahinter steckt. Jesus hat am Kreuz gerufen: Gott, warum hast du mich verlassen? Also, Gott, der Vater, hätte niemals das Opfer Jesu annehmen können, wenn Jesus nicht in dieser Gottverlassenheit gewesen wäre. Weil das wäre nie gegangen. Weil Gott niemals hätte zulassen können, dass sein Sohn getötet wird. Deswegen ist es ja auch immer so ein Irrglaube, dass wir dann immer sagen, ja, die haben den ermordet, die haben den ermordet. Jesus hat sich in aller Gottverlassenheit dahingegeben, aktiv. Das ist ein Unterschied. Das ist wichtig auch zu wissen, weil nur dadurch erklärt sich, dass Jesu Opfertod allumfassend ist. Dass er für alle gilt, für alle Zeit. Und nur so konnte Gott auch sagen, ja, dieses Opfer nehme ich an. Ihr müsst keine Sündenböcke mehr in die Wüste schicken. Da liegt alles drauf, weil er sämtliche Göttlichkeit verloren hatte. Das hat Jesus für uns aufgegeben. Es ist keine Bitte um Gnade, sondern es ist das, was in diesem Heilsplan die innere Logik war. Zwei Dinge möchte ich betonen. Dieser Vers erinnert uns ja, wo Jesus vorher war und was er aufgegeben hat. Das habe ich ja eben schon ausgeführt, für uns. Und es ging gleich nach seiner Geburt mit der Hetzjagd auf unseren Herrn los. Gott hat seinen Sohn hingegeben und wir haben eine Vorschattung dieses Ereignisses in 1. Mose 22. Geht zum Abraham. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und dann in Vers 12, ihr kennt die Geschichte. Und nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, als du deinen Sohn, den einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und da ist diese innere Logik. Jesus hat sich nicht vorenthalten. Jesus hat nicht gesagt, und wenn ich dann da am Kreuz hänge, dann mach es bitte schnell oder so, ne? Oder das nicht so doll Schmerzen habt. Das schick mal ein paar drei, vier Engel, die das dann so regulieren. Nein. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das für uns aufnehmen und ganz tief ins Herz rein tun und bewahren. Jesus hat sich hingegeben ohne jegliche Göttlichkeit an ihm. Er hat alles aufgegeben. Die Segnung, die dann Abraham genau deshalb erlebt, das lese ich jetzt nicht weiter vor. Aber hier leuchtet dieses Evangelium wortwörtlich für uns auf. Jesus wird kommen, sterben und auferstehen und alle, die an ihn glauben, retten und ihnen ewigliches Leben geben. Und das Zweite, Jesus wird nach seiner Wiederkunft genauso göttlich und herrlich sein wie vorher. Also, denkt an die Herrlichkeit. Und er wird durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung, also den Sieg über den Tod und den Teufel, würdig sein, das Ende und das Gericht über diese Welt einzuläuten. Jetzt kommen wir doch so ein bisschen in die endzeitliche Prophetie, aber die werden wir dann später nochmal vertiefen. Und ich möchte abschließen mit einem Vers oder mit Versen aus Offenbarung 5, das Buch mit den sieben Siegeln. Und vielleicht ist das ja so der Aufhänger, der dann in euren Köpfen auch noch ein bisschen bleibt, weil genau da werden wir dann einsteigen, wenn es darum geht, so gewisse prophetische Aussagen aus dem Buch Daniel zu beleuchten. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich hatte einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Warum wohl? Weil keiner unschuldig in der Gottlosigkeit alles getragen hat. Das ist dieser innere Zusammenhang. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, die und die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Fokussiert euch auf das Lamm. Denkt an dieses Lamm. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000, Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist im Prinzip der Höhepunkt der Verherrlichung dessen, was sich angekündigt hat. Übrigens schon kurz nach dem Sündenfall leuchtet ja dieses Proto-Evangelium auf. Die Schlange, mit der wirst du dich auseinandersetzen. Könnt ihr mal nachlesen, drüber nachdenken. Es ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Mir ist nicht nur der letzte Tag sehr nahe gegangen, das habt ihr, denke ich, gemerkt, vieles andere auch. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Gemeinden vor Ort den anbeten, der würdig ist. Dass wir auf den schauen, der alles getragen hat. Dann werden andere Probleme deutlich kleiner und mitunter kommen vielleicht einige Probleme gar nicht erst auf, wenn wir uns darauf besinnen, was er für uns getan hat. Und dass er sich immer wieder und immer wieder an uns und in uns verherrlichen will. Ich lade euch ein, dass wir diese Gedanken aus der Bibel jetzt weiter beten, weiter bedenken, ob still oder mit Worten, das dürft ihr tun, wie euch nach dem Herzen ist. Und ich werde dann abschließen. Und wem es möglich ist, ihr musstet jetzt lange sitzen, lasst uns aufstehen.